Herzlich willkommen beim Report Werkstatt Podcast. Mein Name ist Sophie Christine Hausberger. In diesem Format geben wir Ihnen jede Woche einen kleinen Einblick, wie wir hier im Report arbeiten, also etwa wie eine Geschichte bei uns entsteht, warum wir jemanden interviewen oder eben nicht, welche journalistischen Hintergründe ein Beitrag hat oder was es sonst noch aus der Redaktion zu erzählen gibt. Wir freuen uns, wenn Sie uns Anregungen, Kritik, Nachfragen zu Podcast und Sendung schicken, zum Beispiel unter unserer Mailadresse report@orf.at, aber auch gerne direkt an mich, sophie-christine.hausberger@orf.at. Meistens nehmen wir unsere Folgen nach wie vor nicht gemeinsam an einem Tisch im ORF-Zentrum am Königlberg auf, sondern durch ein Aufnahmeprogramm verbunden, da viele von uns nach wie vor im Homeoffice sind, falls Sie sich fragen, warum der Ton manchmal nicht ganz so perfekt klingt. Und heute geht es bei mir im Werkstatt-Podcast um jene Leaks, die derzeit weltweit für Wirbel sorgen. 600 Journalisten und Journalistinnen haben in den letzten Monaten 11,9 Millionen Daten durchforstet. Für den Report hat sich Stefan Dauprover gemeinsam mit ZIP2-Redakteurin Ulla Kramer-Schmidt mit dem Pandora Papers auseinandergesetzt. Hallo Ulla, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Hallo Sophie.
Bei den Pandora Papers geht es vor allem um Geldwäsche über Offshore-Firmen. Ulla, du leitest ja das Investigativteam der Zeit im Bild. Wurdest schon vielfach für deine Arbeit ausgezeichnet. Was hat dich jetzt an den Pandora Papers überrascht?
Ja, offen gestanden der Umfang. Es ist ja ein Leak von über 14 Anbietern von Briefkastenfirmen, die auf der ganzen Welt agieren, von unterschiedlichen Destinationen. Und das ist eigentlich der Unterschied auch zu den Panama Papers aus 2016, wo die Unterlagen damals ja nur aus einer Anwaltskanzlei, nämlich von der Anwaltskanzlei Mossack Fonseca, auf Panama gekommen ist. Und diesmal ist sozusagen der Überblick ein breiterer.
Du hast es gerade angesprochen, die Panama Papers sind den meisten wahrscheinlich noch ein Begriff. Gibt es auch sonst noch Parallelen zwischen diesen beiden Leaks?
Na, Pandora Papers sind eigentlich Panama Papers Reloaded, würde ich sagen. Das Schema selbst kennen wir bereits. Es geht um betuchte Personen, die einen Anwalt oder einen Steuerberater kontaktieren, der wiederum in einem diskreten Landstrich, die werden gerne auch Offshore-Destinationen oder Steueroasen genannt, einen Anbieter für Briefkastenfirmen kontaktiert, damit dieser dann eine diskrete Konstruktion baut, die den tatsächlichen Besitzer der Werte, die in dem Briefkasten sind, verschleiert. Nämlich über einen vorgeschobenen Direktor, der eben bei diesem Briefkastenanbieter angestellt ist. Und über diese Konstruktionen können dann, je nachdem, Geld, Immobilien, Kunstwerke gehalten, gekauft, verkauft werden. Das ist sozusagen das Schema, wie es bereits bei Panama Papers war. Ich möchte aber schon auch dazu sagen, dass natürlich bestimmte Offshore-Konstruktionen mitunter im multinationalen Business durchaus Sinn machen, etwa wenn ein Unternehmen mit tatsächlicher Substanz in einem Offshore-Staat sitzt. Ja, aber ansonsten hat das immer eher einen indiskreten Touch.
Investigativer Journalismus, das klingt immer so geheimnisvoll, ein bisschen nach Krimi, nach einer geheimen Aktenübergabe in einem Parkhaus. Ich gehe davon aus, das war diesmal auf jeden Fall nicht so, oder?
Wir wissen nicht, woher der Datensatz kommt. Er ist diesmal direkt beim ICIJ, also beim Internationalen Konsortium für Investigativen Journalismus in Washington gelandet. Bei Panama Paper war es ja ein Datensatz aus eben nur einer Kanzlei und dieser ist damals von einem Whistleblower an die Süddeutsche Zeitung gegangen, die es dann mit dem ICIJ geteilt hat.
Aber du bist ja investigative Journalistin, ich habe es zuerst gesagt, x-mal ausgezeichnet worden. Hattest du schon so geheime Aktenübergaben oder passiert das eigentlich nur in Hollywood-Filmen?
Nein, das passiert nur in Filmen.
Also noch nie?
Schlicht und einfach. Okay. Das passiert nur in Filmen.
Eigentlich ein bisschen schade, aber
ja, das Leben ist halt meistens mehr, wie soll ich sagen, Mattersburg als Miami.
Zurück zu den Pandora Papers. Du hast schon angesprochen, das sind ja riesige Datensätze, 11,9 Millionen Daten, 3 Terabyte. Das klingt ein bisschen so, als müsste man die Nadel im Heuhaufen suchen. Wie habt ihr da gearbeitet?
Na, zunächst muss man mal sagen, du hast es eh schon erwähnt, es arbeiten 600 Journalisten von in Summe 150 Medien plus minus an dem Projekt mit. Also wir reden hier, ich zähle jetzt nur einige auf, im Printbereich die Washington Post, der Guardian, L'Espresso, Le Soir, die Süddeutsche Zeitung, Le Monde, El Pais oder eben im Fernsehbereich der Westdeutsche Rundfunk, der Norddeutsche Rundfunk, die BBC, um nur die bekanntesten zu nennen. Es waren diesmal auch Kollegen aus Neuseeland, Indien, den Philippinen, Pakistan, Marokko, Chile, Venezuela. Sucht ihr es aus, also wirklich sehr, sehr viele dabei. Und jeder arbeitet halt einmal für sich sein Land ab, ja, und gibt Namen ein. Also etwa alle Abgeordneten, alle Anwälte, alle Notare, die das Land so zu bieten hat, Unternehmen, Adressen, die werden eingegeben. Und wenn es dann Ergebnisse gibt, dann muss man sich halt jede Unterlage genau anschauen, besser gesagt Unterlage für Unterlage, also eine nach der anderen. Das sind mitunter wirklich tatsächlich viel elektronisches Papier. Und dann muss man schauen, ob was dahinter steckt und wenn ja, was. Aber nur weil ein österreichischer Name jetzt auftaucht, heißt das nicht automatisch, dass etwas Böses passiert ist. Aber und wenn man dann Unterlagen zum Beispiel findet, die in ein anderes Land weitergehen, dann muss man halt Kontakt mit den Kollegen im Konsortium aufnehmen.
Aber ich kann mir das so vorstellen wie eine Art Google-Suche. Also ihr habt die Unterlagen vor euch und sucht dann einfach quasi Stichwörter und Namen und versucht eben so quasi euch weiterzuhandeln.
Ja, nur strukturierter halt. Es ist unterteilt, also du kannst suchen nach Excel-Dateien, du kannst suchen nach Word-Dateien, du kannst nach, was weiß ich, eingescannten Fotos, mitunter auch nach Tonaufnahmen suchen, du kannst nach Pfaden suchen, also sozusagen, wo jeder Geschäftsfall eine eigene Nummer hat. Du kannst nach Jahreszahlen suchen. Es ist ein bisschen differenzierter. Aber ja, im Wesentlichen ist es sozusagen, kann man sich's vorstellen, wie eine Google-Vorlage.
Und du hast es eh schon angesprochen, 150 Medien arbeiten daran. Wie funktioniert da jetzt wirklich der Austausch? Also wie behält man Überblick über das Ganze? Wie funktioniert da die Kommunikation? Wann wird was veröffentlicht? Also wie kann man sich das vorstellen?
Kommuniziert wird über eine zweite Plattform. Das muss man sich wieder wie Facebook vorstellen. Da sind dann alle Kollegen aufgelistet. Da sind dann auch einzelne Arbeitsgruppen zusammengefasst. Man kann einer Arbeitsgruppe beitreten. Man kann eigene Arbeitsgruppen eröffnen und da werden dann die Informationen, die Papiere, die Recherchen aufgetaucht. Da kann man dann seine Unterlagen reinstellen oder eben auch Fragen stellen, entweder in der Gruppe oder an eine einzelne Person, je nachdem, in welche Richtung man recherchieren will oder muss.
Es hat in den letzten Jahren immer wieder solche Leaks gegeben, Stichwort Panama Papers, Paradise Papers, LuxLeaks. Ändert eure Arbeit etwas an den gesetzlichen Rahmenbedingungen? Also gibt es da de facto auch Auswirkungen?
Ja, ich gebe zu, wir hätten es uns nicht gedacht, aber tatsächlich seit 2015, als die ersten Leaks aufgetaucht sind, aber vor allem nach Panama Papers 2016, konnten und wollten Regierungen offenbar nicht mehr verantworten, dass der überwiegende Teil seiner Bürger brav Steuern zahlt und ein kleiner reicher Rest meint, sich über Regeln hinwegsetzen zu können. Das gilt im Übrigen für Unternehmen ebenso wie für Privatpersonen. Das ist streng genommen eine Wettbewerbsverzerrung. Und da wurden tatsächlich Maßnahmen eingeleitet in den letzten Jahren. Und dieser Frage, was sich hier da jetzt geändert hat, dieser Frage sind wir für den Report nachgegangen. Und wen das interessiert, der muss sich ganz, ganz dringend den Report anschauen.
Geschichte anteasern kann sie ja wirklich. Ulla Kramer-Schmidt, vielen Dank fürs Kommen.
Und wir werden auch mit einem weiteren Fall kommen, natürlich im Report, mit Österreich-Bezug.
Ein guter Hinweis, dann sage ich einmal vielen lieben Dank, Ulla, dass du dir Zeit genommen hast.
Ich sage auch danke.
Und nun möchte ich zu einem anderen Thema kommen, das für viel Resonanz gesorgt hat, nämlich warum in unserer letzten Sendung Joachim Aigner, Spitzenkandidat der MFG, von Susanne Schnabel interviewt worden ist. Auf Twitter wurde unter anderem diskutiert, warum den Impfskeptikern überhaupt eine Plattform gegeben wird. Die Antwort ist relativ einfach. Mehr als 6% haben die MFG in Oberösterreich gewählt, damit stellt die neue Partei auch drei Landtagsabgeordnete. Bisher ist die Partei in der medialen Berichterstattung ja kaum vorgekommen. Und die MFG hat unterdessen ganz stark auf Social Media gesetzt, wo Inhalte ungefiltert verbreitet werden können. Viele Postings der MFG zu Corona sind irreführend oder schlichtweg falsch. Unsere Moderatorin hat deshalb Joachim Aigner im Studio mit wissenschaftlichen Fakten konfrontiert. Wir hoffen, das hat auch Ihnen einen Mehrwert gebracht. Ja, und damit verabschiede ich mich für heute. Bitte schicken Sie uns Ihre Anregungen, sprich Fragen, Kritik oder auch gerne Lob. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und unsere Sendung anschauen. Dienstagabend um 21.05 Uhr auf ORF2 sind Susanne Schnabel und das Report-Team wieder für Sie im Einsatz. Bis zum nächsten Mal in der ORF-Report-Werkstatt.